Kaffee im Katheter, der etwas andere Pflegepodcast. Wir sprechen über das, was dich außer Kaffee in der Praxis weiterbringt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena zu unserem etwas anderen Pflegepodcast im Fachbereich Gesundheit und Pflege. Der etwas andere Pflegepodcast deswegen, weil wir gern weg wollen vom Pflegefachkräftemangel hin zu den lustigen, spaßigen, komischen Seiten unseres Pflegeberufs. Mein Name ist Marie-Therese Kempf. Ich bin Dozentin im Studiengang Pflege hier im Fachbereich Gesundheit und Pflege. Ich bin ursprünglich Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe an einer Uniklinik im Bereich Onkologie gearbeitet. Enrico, du bist heute hier angereist. Ich würde gerne mal von dir hören, wer du bist und was du mit Blasenkathetern zu tun hast. Erzähl uns doch mal etwas über dich.
Ich bin Enrico. 2009 bis 2012 habe ich die Pflegeausbildung absolviert, habe dann 4 Jahre als Pfleger in unterschiedlichen Institutionen gearbeitet, nebenbei noch ein Fernstudium zum Gesundheitsberater mit absolviert. Und 2016 bis 2022 habe ich dann nochmal angefangen und auch beendet, Medizin zu studieren und arbeite nunmehr seit Januar 2023 als Arzt, auch an 2 unterschiedlichen Kliniken. Zum einen im SAH-Klinikum Gera, wo ich in der Dermatologie tätig bin. Da habe ich jetzt weniger mit Katheterisierung zu tun, aber es kommt auch mal vor. Und im Skills Lab vom Uniklinikum Jena, eine Institution, wo wir Tutorinnen und Tutoren ausbilden, damit sie dann praktische Fertigkeiten an andere Medizinstudierende und interprofessioneller Zusammenarbeit das unterrichten und unterweisen können. Und im Rahmen dessen bin ich halt noch mit der Katheterisierung beschäftigt und natürlich während meiner Pflegetätigkeit in der Notaufnahme, wo ich auch jahrelang noch neben dem Studium voll gearbeitet habe, habe ich regelmäßig mindestens einmal im Dienst einen Katheter legen dürfen.
Wow, das ist viel. Ja, also wir besprechen nachher, wie viel das ist und wie die Frequenz sozusagen sein kann. Vielen Dank, also schön, dass du da bist. Ich begrüße auch unser Technikteam vom Projekt Inspire, Bettina Bickelhaupt, Lisa Gut und Dominik Vorweg. In unserer ersten Folge des Podcasts soll es ja um das Thema Materialien gehen. Was brauchen wir alles zum Katheterlegen? Was brauchen wir vielleicht auch nicht? Was können wir uns sparen? Was können wir der Umwelt sparen? All das wollen wir heute besprechen. Da würde ich gerne erstmal so die Anfangsfrage stellen. Enrico, was kommt dir denn in den Sinn? Was sind so die Materialien, wo du als erstes dran denkst, wenn du an Blasenkatheter denkst?
Natürlich an den Blasenkatheter selber, dann an ein Ablaufsystem, damit wir natürlich den Urin entsprechend auffangen können. Zur Vorbereitung, dass wir aseptisch tätig werden können, natürlich dann auch ein Hände- und Flächendesinfektionsmittel zur Vorbereitung und natürlich das Schleimhautdesinfektionsmittel. Heutzutage ja gerne eher Octinisept in der Anwendung, früher eher noch das Braunol, wo man dann besser sehen konnte, wo man dann auch desinfiziert hatte. Und natürlich braucht man dann das Katheterisierungsset, wo dann natürlich unterschiedliche Dinge vorhanden sind. Falls man das mal nicht hat, sollte man dann natürlich im Hinterkopf behalten, was man so alles braucht. Nämlich mindestens 5 bis 6 Kugeltupfer, die natürlich steril sind, eine sterile Pinzette, ein entsprechendes Tuch, wo man dann die Materialien auch drauflegen kann, steril. Und das dürfte es fast gewesen sein. Wenn es ein Dauerkatheter ist, braucht man natürlich auch eine Blockflüssigkeit. Und egal ob Männlein oder Weiblein, sollte immer ein anästhesierendes Gleitmittel mit an Bord sein.
Ja, also interessant, dass du das Set gleich ansprichst. Das ist ja nicht überall gleich. An unterschiedlichen Kliniken, in unterschiedlichen Pflegediensten oder Pflegeheimen gibt es unterschiedliche Voraussetzungen sozusagen, mit denen man konfrontiert ist. Nicht in jedem Set ist das Gleiche drin. Was spricht denn für ein Set deiner Meinung nach? Was spricht dagegen? Es ist ja immer so, man soll ja rechnen lernen sozusagen aus dem Kopf und danach kann man den Taschenrechner nehmen. Ist das so ein bisschen auch beim Blasenkatheterlegen?
Natürlich sollte man von vornherein wissen, was in etwa in so einem Set drin ist, damit ich, falls ich die Materialien oder falls ich kein Set zur Verfügung habe, dann natürlich im Hinterkopf auch behalte, was brauche ich denn? Damit es dann aber einfacher ist und im Alltag natürlich auch etwas zügiger vonstatten geht, weil wir ja alle wissen, dass wir nicht unbedingt die Masse an Zeit haben, um bestimmte Vorbereitungen im Klinikalltag oder auch im ambulanten Dienst vorweisen zu können, gibt es das als Vereinfachung. Und wir haben häufig dort mindestens 4 bis 6 Tupfer vorhanden, steht auch auf der Verpackung mit drauf. Dann ist mindestens eine sterile Schale mit vorhanden, wo verschiedene Materialien nochmal mit drin sind. Mindestens 1 bis 2 Pinzetten, nochmal eine Kompresse, womit man dann auch sauber machen kann. Und das war es eigentlich fast schon gewesen.
Ja, dann ist ja noch dieses ominöse Lochtuch drin. Was hat es damit auf sich? Ich habe das nie benutzt. Scheinbar soll man es benutzen.
Ich weiß, dass es damit drin ist. Ich benutze es auch nicht, weil normalerweise sagt natürlich die Kringo und damit natürlich auch das RKI, man soll es benutzen, damit man möglichst aseptisch arbeiten kann. Wenn man dieses Lochtuch dann aber einmal versucht in Benutzung zu bringen am richtigen Patienten und nicht an irgendeinem Spielphantom, wo man dann mal die Maßnahme versucht zu üben, dann merkt man, dass das eigentlich eher hinderlich ist als eine Unterstützung. Weil du darfst es nur nehmen und auf den Patienten draufwerfen, ansonsten machst du dich mit deinen sterilen, behandschuhten Händen möglichst unsteril, der Patient bewegt sich, dann rutscht das Tuch weg. Dann müsstest du eigentlich wieder reingreifen und es wieder zurechtrücken. Erstens verbraucht es viel zu viel Zeit. Zweitens, das Risiko, sich unsteril zu machen, ist maximal hoch. Dann muss man wieder von vorne anfangen. Oder es ist noch die Bettdecke da. Oder vielleicht kommt auch ein Windzug. Oder. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, die damit oder Möglichkeiten, die damit negativ einhergehen können. Von daher ist es jedem selbst überlassen, ob er das benutzt. Ich benutze es meistens auch nicht, genauso wie du auch.
Ja, man könnte es ja, wenn man sich das Set jetzt selbst zusammenstellen möchte, beziehungsweise muss, weil es keine Sets gibt, das Lochtuch eigentlich gar nicht so finden. Also das habe ich nie in irgendeinem Regal einfach lose drin gefunden. Das würde man sich so wahrscheinlich gar nicht zusammenstellen. Aber in diesen Sets ist es immer drin. Eigentlich eine Materialverschwendung, die man diskutieren könnte, ob man die braucht, ne?
Ja, genau.
Müsste man mal eine Erhebung machen, könnten wir ja hier an der Hochschule machen, inwiefern, welche Anzahl an Pflegekräften das überhaupt benutzt, ne? Oder eben an Ärzten. Das diskutieren wir ja später noch, wer eigentlich Blasenkatheter legt in der Praxis. Jetzt soll es ja erstmal um die Materialien gehen. Also wir haben gesagt, was ist alles in einem Set drin, was muss ich mir zusammenstellen, wenn ich kein Set habe. Wir haben ein bisschen drüber geredet, warum man vielleicht Sets benutzt oder warum man sie eben auch nicht hat in der Praxis. Das ist ganz unterschiedlich. Da muss man dann einfach schauen, was man für Gegebenheiten vorfindet. Man sollte alles können und man sollte wissen, was drin ist, damit man nicht aus allen Wolken fällt, wenn es dann doch kein Set gibt. Dann hast du ja den Katheter angesprochen. Natürlich, wenn man Katheter legen möchte, braucht man einen Katheter, völlig klar. Ja, was gibt es denn für unterschiedliche Arten? Sollte man vielleicht auch nochmal drüber reden.
Zum einen muss man die Arten unterscheiden in Unisex-Katheter, den der Latong, und dann die für die männliche Anatomie besser geeigneten Thiemann-Spitzen oder Mercier-Katheter, die man häufig in spezialurologischen Ambulanzen verwendet. Meistens sehr teuer, in den normalen Kliniken eigentlich auch nicht vorzufinden. Und dann kann man es natürlich auch unterscheiden anhand der Materialien an sich, woraus die sozusagen bestehen. Da gibt es ja die Möglichkeit der Einmalkatheter, die häufig aus einem sehr günstigen Polyvinylchlorid-Material sind. Die sind relativ hart, spröde und unflexibel für die Einmalkatheterisierung natürlich geeignet, kann aber natürlich auch horrende Schleimhautschäden setzen, insbesondere wenn man denn daran denkt, wie viele unterschiedliche Abzweigungen und Biegungen es auch in der männlichen Harnröhre gibt. Und weil es eben so günstig ist und das Material so porös, wie gesagt, nur als Einmalkatheterisierung geeignet. Man hat auch bei den Einmalkathetern keinen zweiten Stutzen dran, wo man dann sozusagen eine Befüllung für einen potenziellen Ballon, für eine Blockung hat. Das ist dann den Dauerkathetern vorbehalten. Und bei den Dauerkathetern haben wir natürlich dann auch unterschiedliche Materialien. Früher sehr häufig verwendet, die Materialien aus Latex. Relativ günstig, meistens relativ gelb vom Material, aber auch recht spröde. Die Katheter dürfen maximal 7 Tage eigentlich liegen, weil ansonsten schilfert sich das Material ab, die Haut, die Schleimhäute entzünden sich und das Allergenisierungspotenzial ist relativ hoch. Auch bei Patienten, die eine Latexallergie haben, sollten keine Latexkatheter erhalten. Zum anderen kommt es gerne zu Inkrustationen, das sind also Ablagerungen. Der Urin ist ja nicht frei von irgendwelchen Stoffen. Wir haben kleine Partikel, Hautschüppchen, manchmal, wenn die Niere nicht gut funktioniert, auch mal Proteine vorhanden, aber auch vor allen Dingen auch bei Normalurin ohne irgendwelche Störungen der Niere sind Elektrolyte vorhanden, die kristallisieren da aus und würden dann zu einer Verlegung des Lumens führen und dann natürlich keine Drainageaktivität mehr gewährleisten. Und dann haben wir als Material noch die silikonisierten Latexkatheter. Die haben einfach nochmal eine zusätzliche äußere Membran zum Kontakt der Schleimhaut mit Silikon. Und dieses Silikon ist halt sehr biokompatibel und soll die Materialverträglichkeit erhöhen. Und natürlich dann auch potenziell die Liegedauer. Der silikonisierte Latexkatheter kann aber trotzdem nur 7 Tage liegen bleiben, weil das Rohmaterial, was primär vorhanden ist, ist eben Latex. Und auch hier wieder bitte nicht bei Patienten verwenden, die eine Latexallergie haben. Und zum Schluss haben wir dann noch die Materialien aus Silikon. Die sind sehr biokompatibel und die Katheter können meistens 28 bis 30 Tage liegen und sind, wie gesagt, sehr verträglich und sehr gerne in der Daueranwendung dann auch gesehen, sind nur etwas teuer.
Okay, also wie immer der Preis ist, genau. Macht es. Du hast mal erwähnt, es gibt auch was aus Baustoff. Erzähl mal, da möchte ich gerne noch mehr wissen.
Ja, es gibt als altes Material noch Polyurethankatheter. Sind vielleicht noch in der dritten Welt sozusagen vorhanden, aber bei uns nicht mehr. Das ist nichts anderes als Bauschaum. Sehr, sehr hartes, sprödes Material. Wir hatten auch im Skillstep da mal so ein Probematerial von früher noch. Da sieht man richtig, damit kann man jemanden eigentlich verdröschen. Oder ist es vergleichbar mit Fensterkit, wenn man das irgendwo sieht? Genau, also nichts für eine gute Anwendung am Patienten geeignet.
Also das gehört eher ins Museum.
Genau.
Und wird hoffentlich nicht mehr verwendet heutzutage. Aber wer weiß, man kann nie wissen, ne? Also ja, super. Du hast jetzt gerade also ein bisschen über die Materialien erzählt und hast vorhin schon mal das Geschlecht des Mannes angesprochen. Also hast gesagt, dass es auch unterschiedlich geformt sein kann, die Katheter. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen? Du hast über viele Verformungen der Harnröhre beim Mann gesprochen. Was sind denn die Strukturen, vor denen man sich, sag ich mal, fürchtet beim Mann? Weil in der Praxis ist ja doch oft so, bei der Frau, ach komm, da legen wir mal einen Katheter. Und beim Mann, ach nee, das lasse ich lieber einen Arzt machen. Wovor hat man da Angst als Pflegekraft oder?
Na, in der Ausbildung wird ja einem auch immer beigebracht, beim Mann ist es gefährlicher wegen der Prostata, wenn die dann anschwillt, dann ist es meistens sehr eng und dann kann man da viel mehr verletzen. Das kann bei der Frau genauso gut passieren. Ja, insbesondere ist die weibliche Anatomie auch nicht gut einsehbar wie in einem wunderbaren, schön klassischen Modell, wie man das vielleicht hat zum Beüben, beziehungsweise wie man es im Lehrbuch sieht, weil die Harnröhre der Frau kann auch mal intravaginal liegen, links und rechts neben der Vagina. Das ist also auch nicht immer so ersichtlich, insbesondere wenn es dann auch im Alter zu Beckenbodenabsenkungen kommt und dann vielleicht noch durch den Uterusprolaps dann auch noch zu einer Verlegung kommt, da ist man dann auch ziemlich aufgeschmissen. Hoch, wo muss ich denn hin? Und beim Mann braucht man sich da auch gar nicht zu fürchten. Klar, man kann Strukturen verletzen, aber man hat die Möglichkeit, eine bessere Prostatapassage hinzubekommen, indem man dann einfach die Thiemann-Spitze verwendet. Das ist dann aber nicht so, dass man sagt, okay, die Spitze, die führe ich jetzt einfach irgendwie ein und kann es mir dann irgendwie zurechtdrehen innerhalb der Harnröhre. Erstens weiß ich gar nicht, wie sich der Katheter innerhalb der Harnröhre wirklich verhält, ob die Spitze sich dann mitdreht. Deswegen ist immer zu empfehlen, dass die Spitze wirklich zur Symphyse zeigt und dass man sie dann einführt. Weil wenn man den Penis bei der Katheterisierung 90 Grad aufrichtet, dann ist man ja dann in der Pars Membranacea, also im Beckenbodenbereich selber, wo es dann direkt in die Prostataloge geht. Und wenn dann die Spitze entsprechend nach oben ragt, so wie sie ja gehört, dann rutscht sie sozusagen relativ gut durch diese Passage und kann dann auch gut in der Blase dann landen. Aber ich kann euch auch als praktischen Hinweis noch vermitteln, auch bei älteren Herrschaften würde ich gerne oder auch lieber mal einen Thiemann-Katheter verwenden. Aufgrund dieser besagten Beckenbodenabsenkungen kommt es halt auch zu Verziehungen des Bindegewebes und dann hilft es auch gerne mal und ist auch besser. habe ich auch von einer anderen Pflegekraft gelernt, die das auch jahrelang so gemacht hat. Das hat mir da auch wirklich geholfen, eine Teamanspitze zu verwenden.
Also auch bei Frauen?
Auch bei Frauen.
Super, ja. Tipp. Mensch, total praktisch. Das wusste ich auch noch nicht. Habe ich noch nicht probiert. Werde ich dann mal machen. Super, ja, na klar, das kann aufgrund von diversen anatomischen Strukturen, wir sind ja nun mal nicht alle gleich und alle so wie unsere Modelle aufgebaut, die ja doch sehr einfach und sehr bilderbuchmäßig da so vor uns liegen. Das stimmt, dann ist es natürlich gut, man macht sich so ein paar Ausweichmanöver, sag ich mal, nimmt sich die zur Hilfe.
Genau, auch bei der Frau ist es ja häufig so, wenn man den falsch gelegt hat und aus Versehen dann doch mal intravaginal gelandet ist, ist es ja häufig leider Gottes so in der Praxis, es wird rausgezogen und dann die Harnröhre damit penetriert. Man nimmt natürlich die ganzen Vaginalkeime auf, die dann in der Blase nicht zu suchen haben und natürlich dann auch gerne zu Harnwegsinfektionen führen. Deswegen liegen lassen, neuen Katheter nehmen und dann hat man schon mal eine Leitschiene, wo man nicht hin möchte. Mm.
Das ist auch ein guter Tipp. Ich hätte wahrscheinlich auch intuitiv, schnell raus, was da nicht reingehört. Ich hätte es natürlich noch verworfen, ne? Und dann was noch. Aber das ist ein guter Tipp, sozusagen wie so eine Art roter Faden.
Genau.
Katheterfaden, super Idee. Ja, genau, das sind so Tipps, ne, die vielleicht unseren Zuhörern auch helfen, wenn sie dann doch mal vor Herausforderungen stehen. Jetzt haben wir sozusagen über die Materialien gesprochen, was ich auswähle, warum ich was auswähle. Du hattest noch so spezielle Katheter beim Urologen angesprochen. Ich denke, darauf müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt eingehen, weil es die im praktischen Alltag unserer klassischen Zuhörer vielleicht nicht unbedingt gibt. Aber du hast ja schon gesagt, was für Materialien im Set vorhanden sind und bist da auch eingegangen auf die Blockung. Darüber würde ich gerne nochmal sprechen. Da gibt es ja so eine schöne Fangfrage, die ich auch gerne den Studierenden immer mal stelle. Ja, mit was blocken sie denn? Enrico, mit was blockst du?
Am liebsten mit Glycerol Aqua, weil wir haben ja auch Sets für intensivpflichtige Patienten zum Beispiel. Da ist in dem Katheter gleich so eine Blockungsspritze mit drin. Das ist aber nicht regulär. Mhm. Und in denen ist ein Aqua-Glycerol-Block drin. Das hat einfach die Relevanz, dass die Fettmoleküle so groß sind, dass sie in dem Ballon, der ja als semipermeable Membran dient zur Blase, nicht rausperfundieren können. Nehmen wir jetzt einen normalen Kochsalzblock, würde die Flüssigkeit auch primär drinne bleiben. Das Problem ist nur, aufgrund der hohen Körpertemperatur, wer sich an seinen Chemieunterricht aus der 8. bis 10. Klasse vielleicht erinnert oder vielleicht auch an der Abiturstufe, weiß, dass Salze sich gerne zusammenkristallisieren. Und was passiert mit den Kristallen? Die sind sehr, sehr scharfkantig, penetrieren den oder perfundieren den Katheter, den Ballon, machen den kaputt, die Flüssigkeit tritt aus, der Katheter rutscht raus. Oder es kristallisiert an der Öffnung des Ballons zum Eintritt bzw. wieder zum Herausziehen der Flüssigkeit und wir kriegen die Blockflüssigkeit nicht mehr entfernt. Das ist natürlich der Worst Case und um das zu verhindern, wird normalerweise gängig, was auch relativ günstig ist, Aquadest verwendet, wo halt oder entionisiertes Wasser, wo keine Elektrolyte drin sind, sondern reines Wasser. Da haben wir aber das Problem, dass man normalerweise alle 2 bis 3 Tage als Pflegekraft angehalten ist, die Blockflüssigkeit zu kontrollieren, ob noch genau die gleiche Menge vorhanden ist, wie man sie reingegeben hat. Im praktischen Alltag macht man das meistens nicht, weil keine Zeit da ist und weil das häufig auch nicht mehr wirklich gelehrt wird, weil das unten oder vorne wegfällt. Und weil man ja auch hofft, dass der Katheter nicht so lange liegen bleibt. Was ja leider Gottes nicht immer so der Fall ist. Auf jeden Fall, der Ballon als semipermeable Membran, wenn da entionisiertes Wasser ist. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, im Urin sind mitunter Proteine, Zellreste, Ionen vorhanden. Die ziehen als osmotische Lösung die komplette Flüssigkeit raus. Und dann rutscht der Katheter auch raus. Hatte das auch in der Notaufnahme. Patient kam mit einem Katheter, silikonisierter Latex, der schon seit über 20 Tagen lag.
Darf doch nur 7 Tage liegen.
Genau, weil nirgendwo dokumentiert war, dass der dann und dann gewechselt werden sollte. Und die Blockflüssigkeit war raus und dann lag der Katheter natürlich in der Prostataloge und konnte nichts mehr abtrainieren. Und der Patient hatte einen Harnverhalt. Ja, worst case, ungünstig. wenn alle beteiligten Disziplinen adäquat dran denken würden, würde das nicht passieren. Und wenn es richtig vom Arzt dokumentiert würde.
Das ist natürlich, das setzt natürlich voraus, dass man auch vorher dokumentiert, wie viel Flüssigkeit man einspritzt. Man sagt ja immer 10 Milliliter, aber man muss ja nicht unbedingt 10 Milliliter einspritzen. Ne? Es könnten ja auch 8 sein. Das muss man natürlich dokumentieren, weil wenn man es dann kontrollieren will, muss man ja wissen, was der Ausgangspunkt ist.
Genau, und in manchen Kathetern gibt es ja auch die Möglichkeit, insbesondere nach urologischen Eingriffen, wo dann auch so ein Blasenspülkatheter gelegt wird, da sind ja mitunter auch 50 bis 100 Milliliter Blockflüssigkeit möglich. Von daher muss man dann natürlich auch aufpassen, was hat man denn für einen Katheter und wie viel kann der überhaupt an Fassungsvolumen sozusagen aufnehmen.
Wie viel kann man in den Ballon einspritzen? Mhm. Ne? Also wir haben das mal probiert, testweise. Wir haben mal 100 Milliliter reingespritzt. Es hat gehalten, aber das macht man natürlich nicht. Aber das ist gut, was du sagst mit diesem Testen alle 2 Tage dieser Flüssigkeit, wie viel drin ist und dann wieder nachapplizieren. Und dass das eine semipermeable Membran ist, das ist auch gut zu wissen. Ich denke, das interessiert unsere Zuhörer auch auf jeden Fall. Und ich denke, wenn sich unsere Zuhörer dann auch disziplinieren, dann kommt sowas, wie du gerade gesagt hast, dann wirklich nicht vor. Und wir können dem armen Patienten das sozusagen ersparen, was ja unser Hauptziel ist, dass es unseren Patienten gut geht, unseren Patientinnen. Ja, also nun haben wir über die Blockflüssigkeit gesprochen. Also da auch wieder von unserem Experten ein paar News sozusagen gehört oder ein paar Sachen, die man vielleicht noch nicht wusste. Worüber können wir noch sprechen? Ja, vielleicht, du hast gesagt, es ist immer ein Gleitgel vorhanden in den Sets. Auch hier können wir uns wieder auf die Sets berufen. Die Frage ist, ich habe in meiner Praxis oft erlebt, dass man sagt, okay, bei der Frau, die Harnröhre ist so kurz, da machen wir jetzt kein Gleitgel rein, das brauchen wir bei der Frau nicht unbedingt. Du hast ja aber gesagt, da ist ein Anästhetikum drin. Warum macht man das dann bei der Frau manchmal nicht? Also
ich kann es nicht nachvollziehen, warum man es bei der Frau nicht macht. Nochmal. Das Gleitmittel ist nicht regulär in den Sets vorhanden, das muss man sich dazu nehmen. Mhm. In manchen Sets kann es da drin sein, wenn das entsprechende Klinikum das mit dem Hersteller ausgemacht hat, aber regulär muss man es steril dazulegen. Ansonsten, warum man es nicht benutzt, wie gesagt, kann ich nicht sagen, verstehe ich nicht, weil egal, ob die Harnröhre der Frau nur 3 bis 5 Zentimeter ist und die vom Mann halt etwa 20 mit interindividuellen Unterschieden natürlich, vergesellschaftet, ist es immer ratsam, ein anästhesierendes Gleitmittel zu verwenden. Erstens, um die Schleimhauttraumata zu reduzieren und zum anderen, der Katheter, wenn der da eine Weile liegt, macht natürlich auch Schmerzen an der Schleimhaut. Die ist natürlich mit kleinen, feinen Nervenfasern versehen und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, dass der Körper sich daran ein Stück weit gewöhnt und das auch tolerieren kann und man nicht die ganze Zeit irgendwie voll Schmerzen, da er sich im Bett krümmt, den Katheter legen kann.
Also immer Gleitgel benutzen, weil Anästhetikum vorhanden. Das ist auch wichtig für unsere Zuhörer zu wissen. Wir benutzen das auch bei Frauen. Wir lassen unseren weiblichen Patienten das also auch zugutekommen. Das ist auch wieder ein super Tipp von unserem Experten. Was ist noch im Set drin? Was befindet sich noch? Du hast gesagt, Handschuhe sind drin, ne? Ich meine, da ist ein paar Handschuhe drin, aber das ist auch immer so ein bisschen problematisch. Dann sind die so gekrüngelt und dann kriegt man die nicht auseinander. Wie gehst du damit um in der Praxis? Wie machst du das?
Zum einen, ich gucke mir immer gerne an, was in dem Set drin ist und reiße mir auch gerne mal eins auf, um zu gucken, wie sind die Handschuhe dort positioniert. Weil die Sets, die wir hier gerade am OKJ haben, finde ich nicht ganz so ideal. Aufgrund dessen, weil die Handschuhe, wie du schon gesagt hast, einfach so reingeklüngelt sind. Ich weiß nicht, was ist der rechte, was ist der linke Handschuh, dann sind die teilweise miteinander verklebt. Ich finde den Daumen nicht, dass ich den richtigen Einstieg finde. Und da ist das Risiko, sich unsteril zu machen und die Handschuhe natürlich dann untauglich für die Katheterisierung, ist maximal hoch. Deswegen würde ich mir dann für solche Sets separate sterile Handschuhe in meiner entsprechenden Handschuhgröße auswählen und mitnehmen. Und dann gibt es natürlich Sets, da sind die schön in so eine Papierfolie eingepackt. Mhm. Das ist dann wirklich, links ist der linke Handschuh, rechts ist der rechte Handschuh. Wenn ich das dann aufhalte, dann kann ich die entsprechend gut anziehen. Da ist gar kein Problem bestehend.
Also du guckst dir das vorher an, riskierst dann sozusagen mal ein Set zu verschwenden und guckst an, wie die Gegebenheiten sind und würdest das auch empfehlen, dass man das sozusagen so handhabt, damit man einfach weiß, was drin ist und dann nicht am Patienten steht und erstmal untersuchen muss, wie man da reinkommt.
Ist zwar eigentlich auch eine Materialverschwendung an sich, aber häufig steht auf den Sets das so klein drauf, dass selbst mit guten Augen oder mit einer guten Brille das schwer erkennbar ist.
Ja, und wie du sagst, ne, da können ja dann sterile Einmalhandschuhe draufstehen. Man weiß ja noch lange nicht, was ist das für ein Material, beziehungsweise wie sind die da reingelegt. Es gibt die hochwertigen, die liegen da wirklich schön flach drin und man weiß genau, man kommt sozusagen mit einem Schwab rein. Und dann gibt es die, die sind eigentlich schon verknotet und man fragt sich, ob das noch Handschuhe sind oder irgendwas anderes. Also als Empfehlung von unserem Experten, vielleicht mal riskieren, eins zu verschwenden, mal reinzuschauen. Und dann eben, es kann natürlich auch immer sein, wenn man an großen Kliniken oder aber auch im Pflegeheim arbeitet, dass der Hersteller gewechselt wurde und dass man da vielleicht dann wirklich einfach guckt, wie dann die neuen Gegebenheiten sind. Also immer mal wieder schauen, was sich verändert hat. Dann ist da immer noch so eine zweite ominöse Pinzette drin. Was denkst du, was hat es damit auf sich? Wie würdest du das erklären?
Ich habe in meiner Pflegeausbildung auch noch beigebracht bekommen, dass man diese zweite tolle Pinzette dafür verwenden kann, um den Katheter reinzulegen in die Harnröhre oder einzuführen. Ich finde es sehr umständlich, weil ich mir da den Knoten wieder aus den Fingern genommen habe. Ich habe ja den Katheter in der steril behandschuhten Hand. Ich kann den da einfach gut einführen, ohne Schleimhautkontakt aufzubauen und dann ist das Ding auch steril gelegt, da brauche ich die Pinzette nicht unbedingt dafür. Ist natürlich für Leute, die damit gut umgehen können, auch schön, weil dann hat man auch nochmal ein bisschen mehr Stabilität am Katheter und kann das dann auch ein bisschen punktgenauer einführen. Besonders bei Männern manchmal aufgrund der engen Harnröhre machbar, dass man sich nicht mit den Fingern unsteril macht, aber ansonsten eher zu vernachlässigen.
Okay, also es ist immer eine Frage der Technik. Es geht natürlich auf Kosten des Gefühls, wenn man es nicht mit dem Handschuh macht. Wenn man es mit dem Handschuh macht, muss man sozusagen aufpassen, dass man immer die Seite nimmt, mit der man sozusagen arbeitet, also die Schreibseite sozusagen, dass man immer guckt, was steril und was unsteril ist. Das setzt natürlich voraus, dass man sich da auch diszipliniert, ne, und wirklich nach Plan arbeitet. Ist ja sicherlich auch eine Frage der Technik, beziehungsweise des, wie oft habe ich es schon gemacht. Das stimmt. Also vielleicht kann die Pinzette dem einen oder anderen helfen. Vielleicht ist sie auch für den einen oder anderen, für die ein oder andere hinderlich. Das muss man dann einfach wahrscheinlich so ein bisschen individuell entscheiden, ne?
Genau.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn es jetzt gerade um Urin geht, um Körperflüssigkeiten, wird uns ja in der Pflege häufig mittlerweile das Thema Plastik nahegelegt, sage ich mal, und so eine Plastikschürze empfohlen. Wie würdest du das sehen? Also gerade wenn man jetzt schaut, wie viel Plastik so auf der Welt verbraucht wird und dass wir uns ja eigentlich alle so ein bisschen disziplinieren sollten. Was hältst du davon? Benutzt du das in deinem Alltag?
Erstens hängen die Schürzen meistens irgendwo da, wo ich nicht gerade schnell hinkomme, nämlich da in der Nähe vom Patienten. Dann müsste ich wieder aus dem Raum raus, müsste mir es mitnehmen. Ist für mich meistens hinderlich. Dann bietet sie ja nochmal einen gesonderten Schutz für meine persönliche Schutzausrüstung, meinen Kasak, meine entsprechende Kasakhose, dass ich mich mit dem Patientenkeimen nicht kontaminiere und sie potenziell an einen anderen Patienten weitertrage. Das ist ja das Hygienekonzept jetzt schlechthin, alles sozusagen präventiv mit irgendwelchen Plasteschutzfolien zu sondern. Ob das wirklich so effektiv ist, sei mal dahingestellt, insbesondere wenn die Schürze dann durch irgendwelchen Wind oder weil man sich bewegt, dann umschlägt, dann habe ich es trotzdem auf der Kleidung. Andererseits, wenn man dann hantiert und eventuell Urin natürlich verfließt, damit es mir nicht auf der persönlichen Schutzausrüstung landet, sondern dann eher abperlt. Dafür sind die Plastikschürzen gar nicht so verkehrt. Da würde ich dann aber auch eher empfehlen, wenn man wirklich das Risiko hat oder mit einem Urologen hantiert, wo man weiß, dass er gerne unsauber arbeitet, dann lieber auch eine entsprechende, ja, einen Schutzkittel anzieht, der dann auch wirklich bis vorne hin dicht ist, dass man nicht mit den Aerosolen entsprechend auch auf der Haut kontaminiert wird.
Genau. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Die Schürze schützt sozusagen nur den Teil am Torso im Prinzip, ne, und ein bisschen weiter runter. Die Arme werden natürlich nicht geschützt, das stimmt. Man sollte natürlich, wenn man die Kittel auswählt, die die ganzen Arme bedecken, darüber nachdenken, was es für ein Kittel ist. Es gibt ja die zur Prävention von anderen Keimen, die sind im UKJ, glaube ich, manchmal gelb. Mhm. Da kommt man dann nicht weit mit Flüssigkeiten, weil die lassen die Flüssigkeiten durch. Aber es gibt ja die blauen, die sind dann im Prinzip auch so plastikbeschichtet und die würden natürlich dann auch die Flüssigkeiten fernhalten. Aber es ist natürlich dann auch ein massiver Plastikaufwand, den man durch so einen Kittel hat. Ich habe gerade so überlegt, als du gesprochen hast, dass die Kittel oder diese Schürzen immer nicht erreichbar sind, wäre doch einfach eigentlich eine Idee, die Schürzen durch das Lochtuch auszutauschen. Lochtuch brauchen wir eh nicht, haben wir gesagt, benutzen wir nicht, wir zwei jedenfalls. Und dann können wir doch statt dem Lochtuch, könnten wir doch die Schürze reinmachen und dann wären wir immer gleich dran erinnert, ach ja, wir wollten ja diesmal nicht matschen und die Schürze überziehen.
Das wäre eine Maßnahme.
Wäre das doch mal eine Maßnahme, ja. Oder? Dann sind wir doch auch zu einem Endpunkt gekommen und haben sogar noch einen Vorschlag erarbeitet. Also Enrico, wir sind jetzt am Ende unserer Folge 1 angekommen. Wir haben alles ums Thema Materialien besprochen, worauf man achten muss, was man nicht braucht, was man braucht. In unserer nächsten Folge soll es dann ums Thema Durchführung und Kommunikation gehen. In unseren Berufen auch immer gern gesehen, dass man mit dem Patienten spricht. Der eine Kollege oder die eine Kollegin macht's mehr, die andere weniger. Also darauf können wir uns dann sozusagen in der Folge 2 freuen. Und ich verabschiede dich jetzt, wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir auch alles Gute.
Danke.
Tschüss.
Das war eine Folge von Kaffee im Katheter, ein Podcast des Fachbereichs Gesundheit und Pflege an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr einen Wunsch habt, worüber wir hier einmal sprechen sollten, schreibt uns gerne eine Mail an podcast-gp@erh-jena.de. Ansonsten könnt ihr die Mail auch in den Shownotes nachlesen. Wir freuen uns drauf.